So, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir, auch an alle, die über den Livestream zuschauen. Willkommen im Christusforum Kiel und willkommen zu dieser neuen, sehr besonderen Predigtreihe, mit der wir heute starten dürfen. Und Chris hat das ja schon ganz gut eingeleitet. Eigentlich ist Geld etwas, worüber man nicht spricht. Zumindest in Deutschland nicht. Es gibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MNIT. Und da zitiere ich mal raus, beziehungsweise ich zitiere aus einer Quelle, die das zitiert, das von 2018. Eine aktuelle MNIT-Umfrage, die im Auftrag der Postbank durchgeführt wurde, ergab, dass fast 64% der Deutschen nicht gerne übers Geld reden. Ich hätte gedacht, es wären mehr, aber dabei gab es zwischen Männern und Frauen fast keine Unterschiede. 64% der Frauen und 63% der Männer sehen Geld als Tabuthema. Läuft. Also beschäftigen wir uns jetzt 5 Sonntage lang mit einem Thema, das 2/3 von uns als Tabuthema sehen, und also statistisch gesehen, und über das man nicht gerne redet. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Ich hatte auch nochmal nachgedacht, wie oft ich jetzt in christlichen Kreisen so mal offiziell in Predigtreihen oder in Andachten oder sonst irgendwas zum Thema Geld was gehört habe. Und es ist wenig tatsächlich, muss man sagen. Und man könnte ja sich die Frage stellen, warum beschäftigen wir uns mit einem so unattraktiven Thema, wo die meisten gar nicht darüber reden. Und die Antwort ist, dass Jesus Christus, unser Herr, im Gegensatz zum Durchschnitt unseres Landes sehr viel über Geld redet. Sehr, sehr viel. Ja, und wenn man sich die 4 Evangelien durchliest, dann stößt man immer wieder auf dieses Thema, und ich habe es selbst nicht durchgezählt, aber ich habe jetzt mal von einem Theologen aus den USA, John Piper heißt er, ein Zitat mitgebracht. Der hat das anscheinend sich mal genauer angeguckt, und so gefühlt hat er auf jeden Fall recht. Der sagt, das ist jetzt frei von mir übersetzt: Jesus sprach mehr über Geld als über Sex, Himmel und Hölle. Geld ist für Jesus ein großes Thema. Es muss eine sehr große Gefahr in Bezug auf das Thema Geld bestehen. Und weil für uns als Gemeinde wichtig ist, was Jesus sagt und das maßgeblich ist, womit Jesus sich auseinandersetzt und was Jesus lehrt und nicht der Trend in unserem Land, deswegen wollen wir über dieses offensichtlich sehr wichtige Thema reden. Und heute fangen wir mit einer ganz grundlegenden Frage an. Die Frage ist, wer regiert uns? Und das Interessante ist, Jesus fängt mit dieser Frage oder stellt diese Frage direkt am Anfang seines Dienstes, als er die Bergpredigt hält. Und dazu lesen wir gemeinsam einen Textabschnitt aus dem Matthäusevangelium. Könnt ihr ja gerne mit aufschlagen. Der Text kommt gleich auch einmal an die PowerPoint. Das ist Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Das ist unser heutiger Predigttext, und auf Basis dessen schauen wir uns das ganze Thema mal an.
Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr euch, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.
Also, wenn man in der Bibel einen Grundlagentext suchen würde, das ist die Lehre Jesu über das Thema Geld, dann würde man hier anfangen. Weil diese Frage, die Jesus hier stellt, ist eigentlich folgende. Ne, man muss einmal kurz eine Worterklärung machen. Mammon, das bedeutet irdischer Besitz, das bedeutet Geld. Ich habe das jetzt absichtlich drin gelassen und nicht hier nochmal Geld oder so hingeschrieben, weil das schön ist, weil Jesus das hier quasi personifiziert. Also, er stellt quasi, er personifiziert den Reichtum, wie als ob es ein Götze wäre. Und die Frage, die Jesus hier stellt, ist eigentlich folgende. Geld regiert die Welt, aber wer regiert dich? Ja, Geld regiert die Welt und wer regiert dich? Weil das Problem ist, das Jesus am Anfang formuliert ist, niemand kann zwei Herren dienen. Ja, entweder man dient Gott, Jesus, oder man dient dem Mammon, dem Geld. Ein Zwischending gibt es nicht. Ne? Man kann nicht irgendwie zur Hälfte sein Leben für Geld leben und dann irgendwie zur Hälfte für Gott, sondern man muss sich entscheiden. Und er stellt uns hier vor die Wahl zwischen diesen beiden Herren. Und die heutige Predigt soll eigentlich diese beiden Herren einmal vorstellen. Einmal zeigen, zwischen was man sich entscheiden kann. Entweder dem Mammon zu dienen, entweder dem Geld und dem irdischen Besitz zu dienen oder Gott. Und deswegen fangen wir heute einfach mal mit dem Mammon an. Wir fangen mit dem Geld an und schauen uns an, was es bedeutet, sein Leben für Geld zu leben, beziehungsweise was die Bibel darüber sagt. Und ich habe das mal in so ein paar Punkte aufgeteilt. Und der erste Punkt ist, und das spricht Jesus ja auch schon an in diesem Text, Geld ist ein unsicherer Herr. Ja? Das ist das, womit Jesus auch anfängt. Er fängt an und sagt, sammelt euch ein Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost sie zerstören und der Dieb stiehlt. Ja, er charakterisiert hier den irdischen Besitz als etwas Flüchtiges, als etwas, worauf man gut aufpassen muss, weil es einem sonst geklaut wird oder weil es einem sonst kaputt geht. Ne? Etwas, was einem weggenommen werden kann. Und das ist eigentlich total absurd, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt Geld zu seinem Götzen macht, wenn man jetzt Geld dient, wenn das dein Lebensinhalt ist, dann ist das nicht etwas, was dich beschützt, dann ist das nicht etwas, was dich erhält, sondern das musst du erhalten. Du musst es beschützen, sonst wird es dir weggenommen. Und das Beste ist, dass das nicht nur wahr ist, sondern das ist so bekannt, also das weiß eigentlich jeder auf dieser Welt, das ist so bekannt, dass das selbst schon in Kindercomics als Karikatur verewigt wurde. Wer von euch kennt Dagobert Duck? Okay, also ich habe früher immer so lustige Taschenbücher gelesen und da gab es eine Figur in Entenhausen, Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt, und im Wesentlichen hat der Geld zu seinem Götzen gemacht. Das kann man da in der extremsten Form sehen, der lebt nur für Geld, der gibt das auch nicht aus, sondern packt das in so einen Geldspeicher rein und dann schwimmt er da drin in seinem Geld und der lebt dafür. Und das Spannende ist, die meisten Geschichten drehen sich darum, wie er entweder versucht, mehr Geld zu kriegen, wie er versucht, sich gegen die Unsicherheiten der Marktwirtschaft seinen Reichtum zu verteidigen oder wie er versucht, die Panzerknacker daran zu hindern, seinen Geldspeicher zu knacken. Ist immer lustig, wenn man das liest. Das Problem ist, es ist irgendwie wahr. Es stellt die Realität unseres Lebens eigentlich voll gut dar. Ne? Man kann in dieser Welt so schnell sein Geld verlieren. Inflation. Jetzt haben wir eine Inflation, die ist schon hoch, ne? Es kostet plötzlich alles doppelt so viel. Vor etwa 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, da waren die Vermögen von den Menschen in Deutschland, die da vielleicht Jahrzehnte drauf gespart haben, plötzlich nichts mehr wert. Man musste sein Geld wiegen, es gab 100 Milliarden Reichsmark damals noch, Scheine. Da gibt es ganz absurde Bilder, wie Leute mit einer Schubkarre voll Geld zum Bäcker gehen und sich Brot kaufen. Und die mussten schnell sein, weil wenn morgens das Geld rausgegeben wurde, konnte es sein, dass es ein paar Minuten später durch die Hyperinflation schon wieder nichts mehr wert war. Das war teilweise so absurd, dass das Geld tatsächlich einfach, also dass das Papier, auf dem das gedruckt war, mehr wert war als der Nennwert des Geldes, was da drauf gestempelt wurde. Und da konnte man das verbrennen, das war noch als Verbrennmaterial gut, aber das Geld, der Geldwert, der Nennwert, den der Staat dem Geld gegeben hat, der war weniger wert. Und die Leute haben innerhalb von Stunden, von Tagen alles verloren. Es gibt zig Beispiele. Ich fand es mal ganz lustig, ich habe mal so bei Wikipedia geguckt. Es gibt so, wenn es einen Börsenkrach gibt, dann nennt man das immer den schwarzen So-und-So-Tag. Ne? Der schwarze Donnerstag ist der bekannteste. Das war damals der Börsencrash 1929. Da haben auch die Leute alles verloren und auf einmal war alles in der Wirtschaftskrise. Leute hatten plötzlich innerhalb von Stunden Millionen Dollar Schulden. Und ihr glaubt nicht, wie viele schwarze Montage, Dienstage, Mittwoche, Donnerstage und Freitage es gibt. Schwarzen Samstag und Sonntag habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht waren da die Börsen immer geschlossen oder so. Aber das ist absurd. Also man kann sein Vermögen plötzlich durch Kriege, Wirtschaftskrisen, plötzlich alles nichts mehr wert, was man in seinem Leben angesammelt hat. Und die Geschichte ist gespickt von solchen Ereignissen. Und da ist noch nicht mal sowas drin, wie dass Hacker irgendwelche Konten leerräumen und man plötzlich alles, was man angespart hat, verloren hat. Oder dass die Firma, in die man investiert hat, plötzlich pleite geht und man am Ende sogar noch Schulden hat. Es ist wirklich absurd, wie schnell man plötzlich mittellos zurückgelassen werden kann. Und das ist das Erste, was den Mammon charakterisiert. Das ist kein Herr, kein Gott, der auf einen Acht gibt, der einen am Leben erhält. Nein, du musst ihn beschützen. Du musst ihn am Leben erhalten und es wird dir wahrscheinlich nicht mal gelingen. Und ich finde, das ist, wenn man sich so ein bisschen wenn man schon so ein bisschen den Gott der Bibel kennt, das ist absurd. Das ist eigentlich das Gegenteil von einem Gott. Das ist das eine. Das zweite ist, Geld ist vergänglich. Ja, 1. Timotheus 6, Vers 6, dort sagt Paulus, das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, aber jetzt nur mal zu dem einen Punkt, da sagt Paulus, und das denke ich, ist auch jedem klar, dass man seinen Besitz nach dem Tod nicht mitnehmen kann, wo auch immer man hingeht. Wo man dann hingeht, da können wir uns gleich später nochmal genau unterhalten. Aber man kann Besitz nicht mitnehmen. Der Mensch hat jahrhundertelang in irgendwelchen Kulturen verzweifelt versucht, das noch irgendwie durch Symbolkraft ein bisschen sich das Ganze schön zu reden. Ne? Die Ägypter haben je nach Dynastie immer ganz viele Grabbeigaben gegeben. Das haben ganz, ganz viele Kulturen gemacht. Dann war das Gold halt vergraben. Aber derjenige, der da tot im Grab lag, der hat davon nichts mehr gehabt. Ne? Und das ist auch wieder was, wo man sich fragen muss, ja, wir müssen irgendwann unseren Besitz hier zurücklassen. Unser Besitz zerfällt auch irgendwann, ne? Nicht nur, dass wir ihn nicht mitnehmen können, sondern selbst wenn man irgendwie das tollste Haus der Welt baut, irgendwann wird auch das mal platt gemacht. Wenn unser Besitz ein Götze ist, dann ist es ein Götze, ein Gott, der uns über den Tod hinaus nichts nützt, absolut gar nichts. Ja, der selber eigentlich tot ist und auch dem Zerfall hingegeben ist. Und er kann uns auch nicht retten, wenn wir nach dem Tod vor dem lebendigen und heiligen Gott stehen, um ihm Rechenschaft für unser Leben abgeben zu müssen. Denn Gott richtet nach seinem gerechten Gesetz und ist ein unbestechlicher Richter. Und das Krasse ist, neben dieser zweiten Charakteristik, dass Geld vergänglich ist, ist, dass Geld nicht nur ein unsicherer Herr ist und ein vergänglicher Herr ist, sondern Geld ist auch etwas, was uns vor Gott selbst zum Verhängnis werden kann. Ja, weil bisher stand das, wie gesagt, so ein bisschen im Vordergrund, dass Geld an sich kein Gott ist, kein Leben gibt, irgendwie nur so eine tote Macht ist. Und dass, wenn man dieser Macht dient, dass man Geld selbst bewahren muss und dass einen das aber nicht bewahrt. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt und das ist der dritte Punkt. Geld ist nicht nur ein nutzloser Herr, sondern auch ein grausamer. Ja? Wenn du dich dem Geld verschrieben hast und dem Geld dienst, dann ist es ein Herr, der dich zu einem schlechteren Menschen machen wird, der dich ruinieren wird und der letztendlich dich vor Gott auch noch ziemlich in die Bredouille bringt, zusätzlich zu dem, was sowieso in deinem Leben ist. Und dass der Mammon ein furchtbarer Herr ist, das schreibt Paulus in 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Das finde ich ganz interessant. Hier ist einmal wirklich dieser Text, wo man merkt, Geld ist was Vergängliches und auf der anderen Seite auch was Zerstörerisches, wenn man dem Ganzen dient. Da schreibt Paulus, freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in ein Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Das sind klare Worte, würde ich mal sagen. Ja, die Bibel nennt die Geldgier eine Wurzel für alles Böse. Und wenn man sich anschaut, was die Geldgier aus Menschen macht, dann kann man dem eigentlich nur völlig zustimmen. Ja? Also wenn man sich die Geschichte anguckt, ne, ganz viele Kriege wurden geführt aus Geldgier. Da wird der Tod von Menschen, die damit nichts zu tun hat, vom eigenen Volk komplett in Kauf genommen, nur um ökonomisch besser dazustehen, um am Ende seinen Staat oder seinen Hofstaat reicher zu machen. Da gibt es tausend von Beispielen. Wenn wir Menschen geldgierig werden, dann bringt das einfach das Schlimmste in uns zum Vorschein. Ja? Und dann werden Menschen ökonomisch ausgebeutet. Ne? Der Höhepunkt dessen war die Sklaverei oder ist die Sklaverei, die ja heute leider noch in Teilen der Welt existiert. Ja? Menschen versklaven andere, beuten sie ökonomisch aus, nehmen ihnen ihre Freiheit und ihr Leben weg. Warum? Weil sie ökonomisch davon profitieren. Weil sie dadurch keine Gehälter zahlen müssen. Ne? Und da gibt es zig Beispiele. Besonders auch in Deutschland, vor allem während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wie viele Leute wurden da aus Konzentrationslagern einfach versklavt, wortwörtlich. Und da haben ganze Firmen von profitiert, bekannte Firmen. Und das ist das, was aus uns Menschen wird, wenn wir uns völlig der Geldgier hingeben. Ja? Wir werden zu Mördern, Lügnern, Ehebrechern und Dieben. Aber nicht nur, dass das anderen Menschen Schaden bringt, sondern es bringt auch dem geldgierigen Menschen selbst Unglück. Ja? Also das ist auch das, was Paulus hier schreibt, ne? Viele unvernünftige und schädliche Begierden. Das ist wiederum die andere Seite, Menschen, die vielleicht nicht anderen Menschen schaden, aber sich selbst, zum Beispiel sich in Glücksspiel oder in andere Dinge völlig verlieren und im Verlangen nach materiellen Besitz, ne, sich hoch verschulden und in Kredite verstrickt sind und über ihre Verhältnisse leben. Da sind schon ganze Wirtschaftskrisen durch entstanden. Und dann verliert man seinen ganzen Besitz, den man schon vorher hat und steht schlechter da als vorher und ist hoch verschuldet. Alles in dem Versuch, irgendwie reich zu werden oder materiellen Besitz anzuhäufen. Und verliert dabei alles. Und das ist wirklich, das ist eine riesige Realität. Ich meine, wenn man sich anguckt, wenn man sich anguckt, wie viel Prozent der Nachrichten auch irgendwie wirtschaftliche Probleme in diesem Land ansprechen. Ne? Und wir reden tatsächlich wirklich viel, viel zu wenig darüber. Denn die Geldgier ruiniert den Menschen, sie kultiviert seine Sünde und lässt ihn noch schlimmer und böser erscheinen, als er das tun würde ohne Geldgier. Und der schwerwiegendste Punkt überhaupt ist, dass die Geldgier, der Götzendienst am Mammon, ja, also wenn man wirklich Geld zu seinem Gott macht, die hält uns vom wahren und lebendigen Gott fern und führt zu ewiger Verdammnis. Ne? Das ist das, was Paulus hier in Vers 10 sagt, dass einige aufgrund der Geldgier vom Glauben abgeirrt sind. In den Evangelien gibt es mindestens zwei Personen, die sich von Jesus abgewandt haben aufgrund von Geld. Das erste Beispiel ist Judas, der Jesus für 30 Silberlinge, das ist der Verkaufspreis eines Sklaven damals gewesen, verraten hat und sich von ihm abgewandt hat. Und das andere ist, das ist eine Geschichte in Markus 10, die lesen wir jetzt nicht komplett durch. Ich schreibe das nur einmal, da ist ein junger Mann, der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, du musst das Gesetz gehalten haben. Dann sagt er, habe ich alles gemacht. Und dann sagt er, jetzt gib dein Reichtum weg und folge mir nach. Und dann sagt er, kann ich nicht und geht weg. Der hat noch andere Probleme gehabt. Ja? Das Grundproblem dieses Menschen, warum er letztendlich nicht errettet wurde, ist, weil er dachte, er könnte sich selbst retten durch das Halten des Gesetzes. Aber der Grund, der ihn von Jesus ferngehalten hat, der Grund, der ihn daran gehindert hat, weiter mit Jesus zu gehen und vielleicht dann irgendwann zu dieser Erkenntnis zu kommen, der war Geld. Das war sein Besitztum. Das ist der zweite Aspekt an dieser ganzen Geschichte. Ja, und die Geldgier wenn die einen daran hindert, zu Jesus zu kommen, dann ist es nicht einfach nur eine Sünde im Leben, die wie jeder andere ist und quasi dafür sorgt, dass wir vor Gott gerechtes Gericht verdient haben. Das haben wir für viele andere Dinge auch. Aber wenn die Geldgier dann uns daran hindert, zu Jesus zu kommen, dann führt uns das in die ewige Verdammnis. Und dann verliert dieser Mensch, der sich diesen Dingen hingibt, wenn ihn das von Jesus fernhält, sein komplettes Leben wegen dieses Götzen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich immer hinaus möchte, ist, was für ein Herr ist der Mammon? Was für ein Herr ist der personifizierte, also dieser Besitz, der irdische Besitz des Geld? Der Mammon, der materielle Besitz, ist ein furchtbarer Herr. Ein Herr, der uns ruiniert, ein Herr, der uns nicht bewahrt, sondern bewahrt werden muss. Ein Götze, der uns nicht errettet, sondern durch all unsere Kraft und Aufmerksamkeit gerettet werden muss. Er ist ein Herr, der uns zu schlechteren Menschen macht und ein Herr, der uns vom wahren ewigen Leben abhält und uns zerstört. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran erkennt man denn, ob man überhaupt diesem Herrn dient? Ja, weil bisher haben wir uns angeguckt, was bedeutet das, wenn Geld dein Gott ist, wenn du Geld dienst? Jetzt ist die Frage, woran erkennst du das? Und ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja, das ist jetzt kein, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber erstens, wenn du auf den Mammon, das ist jetzt immer stellvertretend für den Besitz und für das Geld, wenn du auf Geld dein Vertrauen setzt, wenn das deine Sicherheit ist und du dich auf deinen Besitz verlässt, wenn dein innerer Friede, deine Freude aus deinem Kontostand hervorgehen, wenn dein Reichtum oder das Erlangen von Reichtum deine Hoffnung auf ein besseres Leben ist, dann ist das ein starker Hinweis und dann spricht das sehr stark dafür, dass Geld dein Götze ist und dass du ihm dienst, in Anführungszeichen. Zweitens, wenn dein Lebensinhalt, das, wofür du arbeitest, ja, arbeiten ist richtig, arbeiten ist von Gott vorgeschrieben und arbeiten sollen wir auch um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, aber wenn dein Lebensinhalt und das, wofür du arbeitest, das, wofür du leidest, ja, wofür du bereit bist, richtig was auf dich zu nehmen, wofür du kämpfst, wenn das das Erlangen, das Anhäufen oder das Erhalten von Reichtum ist, wenn das dein Leben ist, dann spricht es dafür, dass Geld dein Götze ist. Ja, vielleicht stellt man sich da einfach mal so ein Dagobert Duck vor, in der Extremform. Der lebt dafür. Wenn du ihn fragst, was ist dein Leben, dann sagt er, mein Geldspeicher. Und wenn du das ehrlich innerlich für dich dann beantworten musst, mit für meinen Besitz und für mein Geld, dann spricht das dafür, dass Geld dein Götze ist. Drittens, wenn die Entscheidungen, die du im Leben triffst und dein Denken, ja, so alles, was dich beschäftigt, dein ganzes Leben, ja, von dem Ziel bestimmt ist, Reichtum zu erlangen, ihn anzuhäufen oder den Besitz zu erhalten, dann spricht es dafür, dass Geld dein Götze ist. Ja, spricht nichts dafür, finanziell vernünftige Entscheidungen zu treffen, mal gut darüber nachzudenken, worin man jetzt investiert, besonders ins Reich Gottes. Aber wenn das dein Lebensinhalt ist, wenn du nur darüber nachdenkst, wie kann ich jetzt meine Investitionen vernünftig machen und ich treffe meine Entscheidung auf Basis davon, wie viel Geld dann am Ende des Tages auf meinem Konto ist, dann ist es gefährlich und spricht dafür, dass Geld dein Götze ist. Und viertens, das ist vielleicht einer der eindeutigsten Punkte neben Punkt 1, ist, wenn deine moralischen Maßstäbe, deine Werte, die du hast, sich alle dem Ziel unterordnen müssen, Reichtum zu erlangen, anzuhäufen oder zu erhalten. Wenn du entweder sprichwörtlich oder wortwörtlich dafür über Leichen gehen würdest, wenn dein Nächster in deinen Augen weniger wert ist, als Reichtum zu erlangen, anzuhäufen oder zu erhalten, wenn Gottes Gebote zu halten weniger wert ist in deinen Augen, als Reichtum zu erlangen, anzuhäufen oder zu erhalten, dann spricht es dafür, dass Geld dein Götze ist. Ja. Das wichtigste Beispiel wäre vielleicht, oder eines der fassbarsten Beispiele wäre zum Beispiel das Thema Ehrlichkeit. Gott möchte, dass wir ehrlich sind und uns dem Staat unterordnen. Und wenn du bei der Steuererklärung ein bisschen schummelst, um ein bisschen mehr Geld am Ende des Monats zu haben, dann bist du bei diesem Punkt schon angekommen. Ja, nur um das mal so ein bisschen greifbar zu machen. Das kann man natürlich noch viel, viel weiter treiben. Wenn diese Dinge dein Leben bestimmen, eins von diesen Dingen, dann dienst du diesem Götzen, ja, wenn das dein Leben ist. Und wenn das so ist, dann habe ich tatsächlich eine gute Nachricht für dich, neben dieser schlechten Nachricht, dass das ein Riesenproblem ist. Und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ja, Jesus prangert diesen Götzen an. Ja, das ganze Neue und Alte Testament prangert diesen Götzen an. Und Geldgier ist eine schlimme Sünde vor Gott. Und Gott bestraft Sünden. Aber es gibt Hoffnung. Denn das Hochspannende ist, dass als Jesus auf diese zwei Herren zu sprechen kommt und ganz eindeutig sagt, wenn diese Sachen, die wir eben besprochen haben, wenn die bestimmt in unserem Leben sind, dann können wir nicht Gott dienen. Dann dienen wir dem Mammon. Aber dann finde ich das, was krass ist, was danach kommt. Ne? Weil das ist ja eigentlich eine ziemliche Strafpredigt. Ne? Effektiv sagt er, man kann nicht Gott dienen, wenn man so lebt. Aber die Antwort darauf, wie man dagegen ankommt, die finde ich krass. Und die Antwort darauf ist ja, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Und man denkt sich so, was hat denn jetzt Sorgen machen mit diesem ganzen Thema zu tun? Warum sagt Jesus das so? Ja, er sagt ja effektiv im Rest des Textes, den wir gelesen haben, macht euch keine Sorgen, ihr habt euer Leben eh nicht in eurer eigenen Hand und vertraut doch Gott. Und die Antwort ist, die Antwort auf den Mammon, auf die Versuchung des Mammons ist Gottvertrauen. Die Antwort ist nämlich, dass Gott ein guter Herr ist. Ja? Gott ist ein Vater, der weiß, was seine Kinder brauchen und ihnen darüber hinaus sogar noch zu genießen gibt. Das ist interessant, das steht auch im ersten Timotheusbrief drin. Und das ist Jesus' Hauptargumentation. Jesus' Antwort gegenüber dem Mammon. Ja? Jesus sagt, das ist das Problem von vielen von euch. Ja? Ihr dient dem Geld, ihr dient dem Besitz und nicht Gott. Und dann ist seine Antwort, warum dient ihr nicht Gott? Weil Gott ist der viel, viel bessere Herr von beiden. Ja? Jesus' Hauptargumentation ist, dass wir das, was wir erkennen müssen, ist, dass Gott ein guter Herr ist und dass ihm zu dienen, aus Gottvertrauen heraus, dass das das Richtige und Wahre ist und dass das was ist, was uns wirklich was gibt. Ja, damit am Ende Gott unser Denken und unsere moralischen Maßstäbe bestimmt und nicht das Streben nach Reichtum und die Sorgen um unsere Versorgung. Ja, also vielfach ist es ja so, dass so eine Geldgier auch aus eigentlich legitimen Bedürfnissen heraus erwächst. Ja? Der Mensch braucht auch was Materielles, um zu überleben. Ja? Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir brauchen darüber einen Kopf, besonders in Schleswig-Holstein. Aber die Frage ist, wo gehen wir damit hin? Auf wen setzen wir unser Vertrauen? Und um uns dafür frei zu machen, damit wir Gott unseren Vater nennen dürfen, dafür ist Jesus ja überhaupt gekommen und hat sein Leben gelassen, ja? Damit wir unser Vertrauen auf Gott setzen und nicht auf Geld. Und hier sehen wir einfach diesen großen Kontrast zum Geld. Weil wir machen das jetzt mal so, wir hatten eben ein paar Punkte, wo wir gesehen haben, was der Mammon für ein Herr ist. Und jetzt gucken wir uns einfach mal Gott an. Jetzt gucken wir uns mal an, was es bedeutet, Gott zu dienen. Und der erste Punkt ist, im Gegensatz zu Mammon, der ein unsicherer Herr ist, um den wir uns selber kümmern müssen, ja, um ihn zu erhalten, ist es bei Gott völlig anders. Ja? Gott ist ein sicherer Herr. Gott gibt uns Sicherheit. Das ist das, was Jesus sagt. Gott ist ein Vater, der weiß, was wir nötig haben und gibt uns das auch. Ja? Manchmal haben wir auch viele Dinge, man muss halt sagen, es geht natürlich auch nicht darum, reich zu werden bei Gott. Aber das, was wir wirklich zum Leben brauchen und das, was uns wirklich glücklich macht, das gibt er uns. Das ist manchmal vielleicht sogar was anderes, als wir eigentlich denken. Ja, und Gott ist völlig unabhängig von den Umständen, ja, ob Wirtschaftskrise, ob Krieg, ob sonst irgendwas, Gott kann seine Kinder in allen Umständen versorgen. Es ist was völlig anderes als das, was der irdische Besitz für uns darstellt. Und es gibt nichts, was Gott davon abhalten kann, seinen Willen zu tun. Ja, wenn dein Kontostand das ist, worauf du dich verlässt, der kann morgen weg sein. Aber wenn du Gott vertraust und Gott hat versprochen, uns zu versorgen, dann kann dein Kontostand weg sein, dann kann wirklich jede Krise kommt, aber er kann, wenn er will, dich versorgen. Ja, weil nichts kann ihn davon abhalten, seinen Willen zu tun. Und er ist die Sicherheit in unserem Leben, der wir wirklich vertrauen können. Ja, und er hat versprochen, uns zu geben, was wir brauchen. Das ist ja genau das, was Jesus sagt. Macht euch keine Sorgen, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr nötig habt. Also wir sehen, der wahre Gott muss nicht erhalten werden, er muss nicht beschützt werden, du musst dich nicht um ihn bemühen, sondern er bemüht sich um dich, er beschützt dich und er erhält dich, ja, trotz allen Umständen. Zweitens, der Mammon ist vergänglich, wie diese Welt vergänglich ist. Alles, was wir hier an Besitztümern anhäufen, können wir nicht mitnehmen, wenn wir sterben und es wird irgendwann alles zerfallen hier. Die Welt wird irgendwann zugrunde gehen. Aber Gott nicht. Ja, Gott ist unvergänglich. Der ist der in sich selbst existierende Schöpfer aller Welt und unsere Sicherheit über den Tod hinaus. Ja, das ist ein Schatz, der nie vergeht. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du in Jesus Christus errettet bist und ein Kind Gottes bist, dann hast du einen Schatz in Gott, der nie vergeht. Niemals. Darüber hinaus kann Gott uns ewiges Leben geben. Ja, er hat uns geschaffen. Er ist das Leben. Er ist derjenige, der allen Leben gibt oder es auch nimmt, wenn er will. Aber er selbst vergeht niemals. Das bedeutet, das Versprechen des Geldes, das ist ein Fake-Versprechen. Es wird meistens nicht gehalten und es endet mindestens dann, wenn du tot bist. Aber Gottes Versprechen gelten über den Tod hinaus. Und damit kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt. Ja. Gott ist der Rettergott. Gott ist der Rettergott und der Gott, der uns letztendlich auch zu besseren Menschen machen will. Da kommen wir gleich später zu. Aber Gott ist vor allem erstmal unser Rettergott. Wenn wir an ihn glauben. Und wir brauchen einen Retter. Das ist der Punkt. Wir brauchen nicht viel irdischen Besitz. Wir brauchen das, was wir nötig haben, um in dieser Gesellschaft irgendwie zu überleben. Das brauchen wir, aber wir brauchen in erster Linie brauchen wir einen Retter. Ja, wir hatten ja schon am Anfang das Thema, dass Geldliebe uns von Jesus fernhält und dass uns das in die ewige Verdammnis bringt. Und ich hatte noch gar nicht so richtig erklärt, warum. Und das Problem ist, dass ob wir nun jetzt Geldgier als primäres Problem in unserem Leben haben oder nicht, sind wir alle von Geburt an Sünder. Ja? Wir leiden alle von Geburt an einer Krankheit. Diese Krankheit, das ist die Sünde. Das ist das, was alles Böse aus unserem Leben irgendwie hervorbringt. Ja, die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen, aber das Böse steckt in jedem Menschen irgendwie drin. Und das zeigt sich einmal in der Trennung vom lebendigen und wahren Gott. Ja, das ist das, was dich davon abhält, Gott zu lieben vom ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das zeigt sich aber dann auch in dem, was wir tun. Und wenn man sich zusammenfasst, was möchte Gott von uns, dann sind das eben diese zwei Dinge. Gott möchte, dass wir ihn vom ganzen Herzen lieben und Gott möchte, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das Problem ist, dass die Bibel eigentlich sehr klar in diesen Dingen ist. Wir tun diese beiden Dinge nicht. Ja? Und immer wenn wir das nicht tun, dann sündigen wir. Und vielleicht denkst du, dass du ein guter Mensch bist, aber da irrst du dich. Ja? Keiner von uns liebt Gott von ganzem Herzen. Ja, wir lieben andere Dinge, häufig. Ja, wenn wir Christen sind, dann ist es was, was sich in unserem Leben immer mehr verändert, dass wir auch Gott lieben können. Aber von Geburt an lieben wir andere Dinge, wir lieben nicht Gott. Wir lieben zum Beispiel Geld oder Besitz. Wir machen auch nicht Gott zu unserem Lebensinhalt von Geburt an. Das ist nicht so das Natürliche. Der Mensch hat eigentlich vor allem den ersten Lebensinhalt, das ist sich selbst von Geburt an. Aber es ist niemals Gott. Und wir lieben auch unsere Mitmenschen eigentlich nicht wie uns selbst. Ja, wir tun Menschen Dinge an, die wir nicht wollen, dass andere uns sie antun würden. Wir verachten unsere Mitmenschen. Wir denken eigentlich unterbewusst, dass wir besser sind als sie. Und wenn du mir nicht glaubst, dann mach einen Selbsttest. Gott hat mal seine ganzen Gebote als Gesetz formuliert. Daran kann man dann testen, wenn man die tatsächlich perfekt gehalten hat, dann hat man das gemacht, was Gott möchte. Und die basieren halt genau auf diesen beiden Geboten. Und die 10 Gebote, kannst du mal gucken, ob du die immer gehalten hast. Allerdings muss man daran denken, dass schon ein ehebrecherischer Gedanke in den Augen Gottes Ehebruch ist. Ne? Und es steht, du sollst nicht ehebrechen. Einen anderen Menschen zu hassen, ist in Gottes Augen schon Mord. Du kannst ja auch mal überprüfen, ob du das schon in deinem Leben mal begangen hast. Ja, und wenn man letztendlich über all diese Punkte noch hinweggeht und sagt, ja, das kriege ich noch irgendwie hin, dann kommt mindestens mal der Punkt, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wenn man sich wirklich hinterfragt, dass man diese Gesetze wirklich gehalten hat, dann kommt der Punkt, wo man sich fragt, wie viele Dinge in deinem Leben sind eigentlich wichtiger als Gott? Und ich glaube, spätestens da muss einem irgendwie klar sein, schwierig. Wir haben viele Sünden in unserem Leben begangen, die tun wir, weil wir Sünder sind. Und bei Gott gibt es nur eine Strafe für Sünde. Und das ist der ewige Tod. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Ja? Das ist ein Ort ewiger Strafe. Und das ist nicht lebenslänglich im Sinne von 15 Jahren. Das ist das, was ich so krass finde an der ganzen Geschichte. Ja? Das sind nicht irgendwie 15 Jahre, es sind nicht 150 Jahre. Ich weiß nicht, kennt ihr so alte Westernfilme, wo immer so absurd lange Strafen verhängt wurden? Irgendwie 400 Jahre für Schlägerei im Saloon. Das klingt ja schon absurd, ne? Aber das ist auch nicht so lang. Es sind auch nicht Milliarden Jahre, sondern es ist ewig. Es ist einfach nicht endend. Und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ja? Man steht da, eigentlich steht jeder Mensch davor, dass wenn er tot ist, irgendwann vor seinem Schöpfer steht, dann muss man sich für sein Leben rechtfertigen. Das kann man nicht, weil jeder von uns gesündigt hat. Und dann ist das, was die Bibel tatsächlich da beschreibt, Ewigkeit in furchtbaren Qualen. Das ist krass. Und da kann man sich mit Geld nicht rauskaufen. Nein, Geld macht es nur noch schlimmer, weil Geld einen dazu bringt, ganz, ganz viele böse Dinge zu tun, die einen vor Gott noch schuldiger dastehen zu lassen, als man dastehen lassen, als man sowieso schon ist. Und weil wir alle gesündigt haben, ja, ich auch, jeder von uns, der hier drin ist, stehen wir alle unter diesem Urteilsspruch. Ne? Und wenn du mir nicht glaubst, wenn hier irgendjemand ist, der mir nicht glaubt, komm zu mir oder zu einem von der Band und dann können wir nochmal darüber reden, was Gottes Gebote wirklich bedeuten. Aber wir stehen alle unter diesem Urteilsspruch und deswegen brauchen wir einen Retter. Ja? Wir brauchen jemanden, der uns vor diesem schrecklichen Gericht rettet. Ja? Wir brauchen Vergebung der Sünden. Und das ist das Wichtigste und das kann uns auch Geld nicht verschaffen. Das Wichtigste im Leben ist, dass man sich mit dem heiligen und gerechten Gott versöhnen lässt. Und die gute Nachricht ist, dass es Rettung, dass es Vergebung gibt. Denn Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, damit dieser am Kreuz stirbt, stellvertretend für unsere Schuld. Er hat dort alle Schuld auf sich genommen, für alle, die an ihn glauben und ist nach dem dritten Tag auferstanden. Und das ist die großartige Verheißung, die Gott gibt, wenn er unser Herr ist. Ja? Geld macht ruiniert uns, Gott rettet uns. In Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sprich nicht ewig in der Hölle landet, sondern ewiges Leben hat. Und das ist das Großartige bei Gott, wenn man sich dazu entscheidet, ihn als Herr im eigenen Leben zu haben. Ja? Wir können unsere Sünden nicht wiedergutmachen, was wir getan haben. Wir können das nicht wiedergutmachen, wenn wir andere Menschen verletzt haben. Wir können das nicht wiedergutmachen, wenn wir unser Leben damit verschwendet haben, anderen Dingen und nicht Gott zu dienen. Aber wir können Vergebung kriegen. Wir können unsere Sünden bekennen, auf Jesus Christus vertrauen und ihm unser Leben anvertrauen. Und dann kriegen wir Vergebung für unsere Schuld und Rettung vor Gottes Zorn. Und wir bekommen dann auch Vergebung, wenn wir bisher dem Mammon gedient haben. Ja? Und auch für alle Sünden, die wir in unserer Geldgier begangen haben. Und deswegen, wenn du heute hier bist und noch nicht an Jesus Christus glaubst, oder wenn du im Livestream bist und zuguckst und noch nicht an Jesus Christus glaubst, dann lass dich versöhnen mit Gott. Ja? Lass dich retten vor dem Gericht. Ja, es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung für deine Sünden, die du begangen hast, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm deine Sünden bekennst. Und deswegen gib ihm heute noch dein Leben und bring deine Schuld heute an sein Kreuz, denn wir wissen alle nicht, wie lange wir leben. Und spätestens, wenn das Leben hier vorbei ist, dann stehen wir vor Gott und dann ist alles zu spät. Und dann gibt es keine Rettung mehr. Und darum brauchen wir einen Rettergott. Ja? Wir brauchen Jesus Christus, der uns erretten möchte und von unserer Sünde befreien möchte. Und das ist der vierte Punkt. Ja? Geld macht uns zu einem schlechteren Menschen. Jesus Christus, Gott möchte uns nicht nur vor der ewigen Verdammnis erretten, sondern er möchte auch uns ein neues Leben geben. Ja? Er hat uns einmal errettet, wenn wir ihm vertrauen, sind wir auch errettet. Das hat er dann ein für alle Mal für uns getan, aber er möchte uns ein neues Leben geben, wo wir eben frei von Knechten der Sünde werden, ja? Wo wir frei werden von Geldgier und wo wir charakterlich nicht Menschen sind, die wie Dagobert Duck sind, gekennzeichnet von Geiz und von Unbarmherzigkeit gegenüber unseren Mitmenschen, sondern Gott möchte, dass wir charakterlich immer mehr so werden wie sein Sohn Jesus Christus. Ja, Jesus möchte nicht wie der Satan durch den Götzen Geld uns charakterlich ruinieren, sondern er möchte uns zu neuen Menschen machen, die Gott von Herzen lieben und ihre Mitmenschen für sich selbst. Und deswegen das Gegenangebot zum Mammon. Ja, vielleicht mal so als Satz darüber, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, solche Liebe erwartet uns bei Gott, wenn wir zu ihm kommen. Und dann jetzt einfach nochmal der Kontrast zum Mammon. Gott ist der gute Herr. Er ist ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Und wenn wir durch Jesus Christus und das, was er am Kreuz für uns getan hat, an ihn glauben, sind wir seine Kinder. Gott ist ein Retter, der durch Jesus Christus uns gerettet hat vor der ewigen Verdammnis. Jesus liebt uns als seine Kinder so sehr, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und Gott ist ein so guter Vater, dass er nicht möchte, dass wir charakterlich ruiniert werden, sondern dass wir neue Menschen nach seinem Vorbild werden, die aus Liebe handeln. Und darum ist es besser, durch Jesus Christus Gott zu dienen, als durch den Mammon, dem Geld, dem Satan. Und jetzt kommt die sehr herausfordernde Liste, woran man denn dann erkennt, ob man Gott dient. Auch die erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich habe das mal so als Kontrast zu den Merkmalen zum Götzendienst formuliert. Ja? Wir merken daran, ob wir Gott dienen. Erstens, wenn du auf Jesus Christus vertraust, wenn er deine Sicherheit ist und du dich auf seinen Tod am Kreuz und sein Auferstehen aus den Toten verlässt. Wenn dein innerer Friede und deine Freude aus ihm hervorgeht. Wenn Jesus Christus und das, was er für dich getan hat, deine Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben ist. Wenn Gottes väterliche Liebe und Fürsorge deine Hoffnung ist, dass du alles, was du für dein irdisches Leben brauchst, von ihm bekommst. Und zweitens, sehr herausfordernd, wenn dein Lebensinhalt das, wofür du arbeitest, das, wofür du leidest, wofür du kämpfst, Gott zu dienen und seinen Willen zu tun ist. Wenn ihn zu kennen, besser kennenzulernen, dein Leben ist. Drittens. Wenn die Entscheidungen, die du im Leben triffst und dein Denken von dem Ziel bestimmt sind, Gott zu verherrlichen und ihm gehorsam zu sein. Und viertens. Wenn deine moralischen Maßstäbe, deine Werte sich alle dem Ziel unterordnen müssen, Gott gehorsam zu sein, wenn Gottes Gebote zu halten mehr wert ist in deinen Augen als Reichtum zu erlangen, anzuhäufen oder zu erhalten. Und das ist sehr herausfordernd. Die meisten von uns, die hier sind, sind ja Christen und haben Jesus ihr Leben gegeben. Ich ja auch. Und wir schaffen das ja auch nicht immer. Also, das ist ja der krasse Punkt, ne? Selbst als erretteter Christ, selbst als jemand, der Jesus sein Leben gegeben hat, kann sich ein Götze, auch das Geld als Götze, ins Leben einschleichen. Und das ist ein täglicher Kampf. Ja, das ist was, da muss man morgens aufstehen, dann muss einem, also das müsste eigentlich so sein, ist bei mir auch nicht so, leider, aber man müsste eigentlich morgens aufstehen und man müsste sich bewusst sein, dass es heute wieder eigentlich ein Tag im Kampf gegen irgendwelche Götzen, die sich ins Leben einschleichen möchten. Aber wir dürfen wissen als Christen, dass das feste Fundament unserer Vergebung und Rettung Jesus Christus ist und nicht unsere eigene Leistung und Performance als Christen. Und ja, und das finde ich erstmal, das ist richtig gut. Ja, Jesus ist derjenige, der uns gerettet hat, ist nicht unsere Performance. Und selbst wenn wir das nicht schaffen, auch wenn das schon unser Ziel sein sollte, wir wissen, er hat uns vergeben, er hat uns errettet und darin besteht unsere Sicherheit. Und wir dürfen wissen, dass wenn wir auch immer wieder versagen und wenn wir Dinge tun, die dann doch eher dafür sprechen, dass wir in solchen Bereichen jetzt zum Beispiel dem Mammon dienen und nicht Gott, dann dürfen wir damit zum Kreuz kommen. Ja, dann dürfen wir bei Jesus immer wieder neu Vergebung bekommen und wir dürfen auch umkehren. Ja, wir dürfen auch das Alte von dem Alten lassen und dürfen auch wieder neu anfangen, Jesus zu dienen. Also wenn du schon Christ bist und Jesus ist dein Herr und du hast heute irgendwie gemerkt, dass Besitz schon und irdischer Besitz, Geld, irgendwie doch ein Götze in deinem Leben ist und sich da eingeschlichen hat, dann kannst du heute schon wieder umkehren. Und dann kannst du heute damit schon wieder vors Kreuz kommen. Denn wenn wir unsere Sünden, wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Und vielleicht ist das auch eine Erinnerung, die wir als Christen immer und immer und immer wieder brauchen. Jesus ist der bessere Herr. Jesus ist der Herr, der uns gerettet hat. Ihm zu dienen bedeutet nicht, sich knechten zu lassen, sich charakterlich ruinieren zu lassen, sondern es bedeutet, sich von Gottes väterlicher Liebe in unserem Leben leiten zu lassen. Ja, und darum lasst uns Gott dienen, lasst uns Jesus dienen und nicht dem Geld. Ja, weil die Geldgier vernichtet uns und Gott möchte uns erretten. Und deswegen vielleicht heute nochmal so ein Moment, wo wir einfach alle uns nochmal neu ausrichten können, überlegen können, okay, vielleicht haben wir ein Problem in unserem Leben mit diesen Dingen, nochmal neu uns auf Jesus auszurichten, uns nochmal neu dafür entscheiden, ihm nachzufolgen und nicht dem Geld und damit vielleicht in diese Predigtreihe zu starten, um zu gucken, wie man so in den einzelnen Bereichen, die dieses ganze Thema bietet, Gott dienen kann. Und damit möchte ich schließen.